Ich lese uns den Predigttext aus Apostelgeschichte 9, 1 bis 19. Die Umkehr des Saulus vom Verfolger der Gemeinde zum Nachfolger Christi. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du?« fragte Saulus. Die Stimme antwortete: »Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Und jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nicht sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: »Hananias!« »Ja, Herr«, erwiderte Hananias. »Geh in die gerade Straße«, befahl ihm der Herr, »und frage in dem Haus des Judas nach einem Saulus von Tarus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet, und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann.« »Herr«, entgegnete Hananias, »von den verschiedensten Zeiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen.« Aber der Herr sagte: »Geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss.« Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: »Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst.« Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück.
Ich mache so wie Katharina. Guten Morgen, mein Name ist Steffen, mir geht's genauso wie ihr. Das ist die vorletzte Predigt in unserer Serie Begegnung mit Jesus. Und wieder erlebt jemand einen ganz besonderen Schlüsselmoment in seinem eigenen Leben. Der Name dieses Menschen war Saulus bzw. Paulus. Könnte aber auch genauso gut Anja oder Aaron oder Stina oder Steffen oder Ruth geheißen haben. Es könnte jeder von uns gewesen sein. Saulus und dann eben später in seinem Leben die Verwendung des Namens Paulus meint ein und dieselbe Person. Entweder er hatte mehrere Namen von Anfang an oder er hat seinen Namen verändert, weil dieser Moment, diese Begegnung mit Jesus sein ganzes Leben und damit auch seinen Namen verändert hat. Sein größtes Anliegen als Saulus war es, Christen zu verfolgen und auszurotten. Sein größtes Anliegen als Paulus war es, Menschen von Jesus Christus zu erzählen, sie zu Jesus Christus einzuladen und davon zu überzeugen, dass er das Beste ist, was einem im Leben passieren kann, die Begegnung mit ihm. Es hat also viel mit seiner eigenen Biografie zu tun. Und mit diesem Moment, den wir uns jetzt gerade angesehen, durchgelesen haben, der wirklich alles in seinem Leben verändert hat. Eines Tages werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Also lass uns doch Geschichten schreiben, die wir später gerne erzählen. Vielleicht gehörst du auch zu den fast 5 Millionen Menschen, die Julia Engelmanns Uni-Slam, wie heißt das, Hörsaal-Slam in Bielefeld angeschaut haben auf YouTube und mindestens kurz drüber nachgedacht haben, was ist das eigentlich bei mir? Was sind das eigentlich für Geschichten, die ich schreiben will? Was möchte ich eigentlich gerne am Ende meines Lebens erzählen? Was möchte ich, dass über mich erzählt wird? Was ist das größte Ereignis in deinem Leben, was bisher stattgefunden hat? Was hast du bisher in deinem Leben als am einschneidendsten erlebt? Was würdest du als Wendepunkt in deinem Leben beschreiben? Was ist eine erzählenswerte Geschichte? Im Prinzip kann das alles sein. Deine Hochzeit, die Geburt eines Kindes, es kann eine Scheidung sein, es kann Erfolg sein, eine Beförderung, ein Lottogewinn, ein Todesfall, eine Krankheit, das Ende des Studiums. Saulus hat in seinem Leben echt krasse Sachen erlebt. Höhepunkte, aber auch extreme Tiefpunkte. Aber die eine Geschichte, die er immer wieder in ganz unterschiedlichen Situationen erzählt, das wichtigste Ereignis in seinem Leben ist dieser Moment, den wir uns gerade durchgelesen haben. Seine Begegnung mit Jesus, seine Umkehr, seine Bekehrung, seine Lebenswende, der Moment, durch den sich alles in seinem Leben verändert hat. Weil er merkt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, existiert wirklich. Durch diesen Moment bekommt er eine ganz neue Sichtweise auf sein ganzes Leben. Vielleicht geht es dir aber eher so, wie es ihm vorher ergangen ist, vor diesem Moment. Alles, was irgendwie mit diesem Jesus zu tun hatte, hat ihn eher aggressiv gemacht. Vielleicht kriegst du bei Worten wie Bekehrung und so weiter auch irgendwie Ohrenkrebs oder Ausschlag. Über ein Thema wie Bekehrung, über so eine krasse Umkehr, wie er sie erlebt hat, das war es, was hier passiert ist in seinem Leben. Darüber nachzudenken, darüber zu reden, kann ganz schön nervös machen und kann beunruhigen, weil es ganz schön viele Fragen aufwirft. Muss das überhaupt sein? Muss das genau so sein? Kann das überhaupt genau so sein oder kann das überhaupt passieren? Nein, es muss natürlich nicht sein. Und nein, sehr wahrscheinlich läuft es nicht genauso ab wie bei Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Aber ja, es kann sein. Und ja, vielleicht läuft es auch genau so ab. Ich habe im Text einige Dinge entdeckt, von denen ich glaube, dass sie bei einer lebensverändernden Begegnung mit Jesus immer vorkommen. Egal, ob in Damaskus oder in Potsdam oder im Urlaub oder Pusemuckel, wo auch immer. Egal, ob das radikal und ganz plötzlich passiert oder ob das Teil eines längeren Prozesses war. Wenn du dich als Christ bezeichnest, wenn du diese Begegnung mit Jesus, die dein Leben verändert hat, wirklich erlebt hast, dann sage ich dir, ohne dass ich dich näher kenne, das war der wichtigste Augenblick in deinem Leben. Das war der Moment, der alles verändert hat. Nicht ein neuer Job, nicht der Partner, nicht die Ehe und nicht die Kinder, sondern eine echte und tiefe Begegnung, wie Saulus sie hier erlebt. Das ist der wichtigste Moment im Leben, der eine Sichtweise komplett verändert, hoffentlich. Und vielleicht bist du dir einfach auch unsicher, ich weiß gar nicht so ganz genau, wo das bei mir ist, wo ich stehe. Dann setz doch einfach jetzt im Laufe der nächsten 20 Minuten da, wo Saulus steht, deinen Namen ein. Und versuch herauszufinden, wo du dich in diesem Prozess befindest. Ich glaube, es ist eine dreiteilige Geschichte, die dieser Moment im Leben des Saulus erzählt. Und ich glaube, es ist eine dreiteilige Geschichte, die unser Leben erzählt. Erstens die Geschichte von dem, der er gewesen ist. Zweitens die Geschichte von dem, dem er begegnet ist. Und drittens die Geschichte von dem, der er geworden ist. Erstens von dem, der er gewesen ist. Zweitens von dem, dem er begegnet ist. Und drittens von dem, zu dem er geworden ist. Ich gehe ein bisschen weiter zurück. Kurz bevor Jesus Christus, nachdem er für die Schuld der Menschen gestorben ist auf dieser Welt, nachdem er gelebt hat, nachdem er dann wieder lebt, weil er auferstanden ist und zurück zu Gott, seinem Vater geht, gibt es noch ein letztes Briefing für die, die sagen, jawohl, Jesus, dir möchte ich vertrauen. Für seine Nachfolger. Jesus wusste, es wird jetzt nicht ganz leicht werden für euch. Er wusste, was auf sie zukommt, keine einfache Zeit. Und deshalb hat er zu ihnen gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist und der wird euch mit seiner Kraft ausrüsten und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis in die letzten Ecken der ganzen Welt, bis in die entferntesten Gegenden der Erde. Und in Jerusalem hat das angefangen, ganz klein. Heute, ungefähr 2000 Jahre später, gibt es nicht mehr so viele Stellen auf dieser Erde, wo überhaupt noch nichts über Jesus Christus, den Sohn Gottes, bekannt ist. Das Versprechen von Jesus, was er vor über 2000 Jahren gegeben hat, oder vor ungefähr 2000 Jahren, ist also Realität geworden und wird es immer mehr. Und das größte Anliegen im Leben von Saulus war es, genau das zu verhindern. Genau diesen Prozess zu unterbrechen. Genau dieses Versprechen zu verhindern, dass das wirklich Realität wird. Und die größte Ironie im Leben des Saulus war es, dass er schon als Gegner durch die Verfolgung von Christen genau aktiv dazu beigetragen hat, dass es sich ausgebreitet hat. Ohne dass er es wollte. Durch die Flucht vor ihm und seinen Leuten hat er das Evangelium verbreitet. Und es war nicht seine Absicht. Immer weiter, unter anderem bis nach Potsdam. Wir sind aus der Perspektive von damals definitiv einer der entferntesten Winkel der Erde. Und kein Gegner und kein politisches System hat es bisher geschafft und wird es auch in Zukunft schaffen, das zu stoppen, weil es Gottes Kraft ist, die hier hintersteckt. Also die Geschichte von dem, der er gewesen ist. Die Begegnung zwischen Jesus und Saulus war mehr als eine ganz persönliche Begegnung. Es war eine sehr intensive, sehr persönliche Begegnung, aber die Auswirkungen waren nicht nur für Saulus als Person, sondern letztlich hat es die ganze Welt verändert. Diese Extremerfahrung auf der Strecke zwischen Jerusalem und dem ungefähr 250 Kilometer entfernten Damaskus ist die Grundlage dafür, dass sich heute ungefähr ein Drittel der Weltbevölkerung Christen nennt, also sich nach Jesus Christus benennt. Dort, in diesem Moment, ist Saulus zum ersten Mal klar geworden, wie er wirklich tickt. Und aus einem Mann, dessen größtes Herzensanliegen, dessen Lebensziel es war, Christen auszurotten, ist ein veränderter Mensch geworden, der sich für die Verbreitung des Evangeliums eingesetzt hat wie kein anderer. Was kurz vorher noch völlig undenkbar war, wird durch diesen einen Moment zu seinem größten Anliegen. Und natürlich, wenn man darüber nachdenkt, dass das jedem passieren könnte, kann man schon nervös werden. Es war nicht so, dass Paulus, wie er später hieß, Saulus, ich bleibe bei Saulus, sich bis zu dem Moment noch keine Gedanken über Gott gemacht hat. Ganz im Gegenteil, als Pharisäer war es ihm total wichtig, Gottes Gesetz bis auf den letzten Buchstaben einzuhalten und alles genau richtig zu machen, um Gott zu gefallen. Er fühlte sich dazu berufen, Gottes Gesetz und Gott selbst zu verteidigen und diese neue Lehre, wie es in dem Text heißt, und Spinner wie dieser Jesus, der die ganzen Leute mit seinem Geschwätz verrückt gemacht hat, von Sohn Gottes und Messias und die einfach zu verfolgen und auszurotten. Saulus glaubte an Gott. Er wartete sehnsüchtig auf den versprochenen Messias. Aber dass es tatsächlich jemand wie Jesus Christus sein könnte, passte einfach nicht in sein Konzept. Er hatte eine komplett andere Vorstellung davon. Aber das mit dem Jesus hatte sich ja dann jetzt erledigt und das heißt, es war eigentlich nur noch Zeit, sich darum zu kümmern, dass man seine Nachfolger, die es ja immer noch gab, die Christen, vernichtet. Das war seine Agenda. Dafür war er unterwegs. Und Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, ein Arzt, der gründlich nachgeforscht hat, hat Saulus bis zu diesem Moment in seinen Aufzeichnungen schon dreimal erwähnt. In Apostelgeschichte 7 ist er der verantwortliche Beamte, der die Steinigung eines Christen beaufsichtigt. In Apostelgeschichte 8 wird er als Anführer eines Trupps, eines Mobs erwähnt, der von Haus zu Haus geht, um die Christen aufzuspüren, rauszunehmen, zu foltern und ins Gefängnis werfen zu lassen. Wer den Namen Saulus gehört hat, der wusste, der Typ hasst Christen, der Typ ermordet Christen, der löscht Leben aus und zerstört Leben. Und ich fand es sehr interessant, dass Lukas in seiner Beschreibung das gleiche Wort verwendet, was an einer anderen Stelle in der Bibel benutzt wird, um eine Wildsau zu beschreiben, die einen Weinberg zerstört. Das ist das, wie Saulus vorgegangen ist, wie eine Wildsau. So besessen war er davon, von dem Gedanken, vernichten zu müssen. Und die ihm aus Jerusalem entkommen sind, bis nach Damaskus, da hat er gesagt, das ist mein persönlicher Auftrag, denen jage ich hinterher und schleife sie eigenhändig die 250 Kilometer zurück nach Jerusalem. Und dafür hat er sich die Erlaubnis in Form eines Auslieferungsantrags beim Hohepriester geholt. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass er sich hinter seiner harten Fassade gefragt hat, wieso hat sich eigentlich dieser Stephanus lieber steinigen lassen, als einfach zu sagen, ich glaube nicht mehr an Jesus? Wieso hat er für uns gebetet, während wir die Steine auf ihn geworfen haben? Wieso konnte er lächeln in diesem Augenblick? Was hatte sein strahlendes Gesicht zu bedeuten, während er gestorben ist? Das war richtig unheimlich. Alles nur Zufall oder Einbildung? Warum halten die Christen, die ich verfolge, an ihrem Glauben fest, obwohl ich ihnen alles genommen habe und obwohl sie wissen, sie werden im Knast krepieren? Wieso leiden sie lieber, als zu sagen, ich will mit diesem Jesus nichts mehr zu tun haben? Kann es vielleicht doch sein, dass sie recht haben? Kann es vielleicht doch sein, dass dieser Zimmermann mehr war als ein Spinner? Kann es vielleicht doch sein, dass er tot war und auferstanden ist? Kann es vielleicht doch sein, dass er Schuld vergibt, weil wir Menschen das brauchen? Irgendwas haben sie, was ich nicht habe. Kann es vielleicht doch sein, dass ich falsch liege mit dem, was ich denke und damit mit dem, was ich angerichtet habe? Vielleicht kennst du diese Art von Fragen. In diesem Teil der Geschichte, die das Leben von Saulus erzählt, sehen wir, Veränderung ist möglich. Egal was ein Mensch, egal was du an Geschichte, an Biografie, an Vorwissen, an Hintergrund, an Persönlichkeit, auch an Schuld und Versagen, an Gedanken in deinem Rucksack mitbringst. Ich glaube, dass Jesus bewusst Saulus ausgesucht hat, um uns zu zeigen, es kommt nicht auf dich an, es kommt auf Jesus an. Und wenn Jesus einen Verfolger und einen Mörder, wie Saulus es war, verändern kann, dann gibt es Hoffnung für jeden. Und Saulus hat gedacht, ich brauche Jesus nicht. Ich komme sehr gut ohne klar. Ich habe meine Pläne, ich habe mein Auskommen, ich habe das nicht nötig. Bis Jesus ihn sehr liebevoll, aber sehr deutlich in eine Krise geführt hat, die sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Davon erzählt der zweite Teil der Geschichte des Lebens von Saulus, indem er von dem erzählt, dem er begegnet ist. Kurz vor Damaskus, also nach ungefähr einer Woche Reise, passiert etwas, was Saulus nicht einordnen kann und mit dem er überhaupt nicht gerechnet hat. Ein grelles Licht blendet ihn so sehr, dass er auf den Boden fällt, und dann hört er eine Stimme, die ihn fragt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und wie immer, wenn es um so einen Text und eine persönliche Begegnung mit Jesus geht, gibt es viele Ausleger, die sehr kreativ sind und versuchen, das Ganze auf menschliche Art und Weise zu erklären, was da passiert ist. Hauptsache, es ist nicht Gott, über den wir uns Gedanken machen müssen. Es könnte Erschöpfung von Saulus gewesen sein nach dieser Reise. Es könnte ein Traum gewesen sein, Müdigkeit, was auch immer. Ich habe mich gefragt, wie viele Momente in meinem Leben, wie viele Momente in deinem Leben auch Fragen und Krisen in die Schublade Zufall, Schicksal, Müdigkeit gewandert sind. Hauptsache nicht über Gott nachdenken müssen. Interessanterweise merkt man in der Antwortfrage, die Saulus stellt, davon überhaupt nichts. Er fragt: Wer bist du, Herr? Und es wird deutlich, ihm wird schlagartig klar, dass er bisher in seinem Leben etwas ganz Entscheidendes einfach ignoriert hatte. Und dann sagt Jesus, der Herr, einen Satz, der ein komplettes Leben auf den Kopf stellt, wenn er nicht nur ins Ohr, sondern ins Herz geht. Ich bin Jesus. Der, den du verfolgst, der, den du ignorierst, der, der dir egal ist, der, den du nicht verstehst, der, der dich liebt, der, den du brauchst, der, der ganz anders ist, als du denkst. Ich bin Jesus. Ich kann von meiner eigenen Bekehrung nichts Spektakuläres erzählen. Ich kann mich nicht mal an ein konkretes Datum erinnern und ich glaube auch nicht, dass es wichtig ist. Bei mir war das ein langer Prozess, wo ganz, ganz viele Sachen irgendwann zusammengekommen sind und irgendwann zusammengefallen sind wie ein Puzzle. Viele Faktoren haben eine Rolle gespielt, aber ich weiß, dass die Begegnung mit Jesus zu dem wichtigsten Ereignis in meinem Leben geworden ist. Und ich möchte damit weder die Bedeutung meiner Ehe, noch die Geburt unserer Kinder, noch meine Burnout-Erkrankung, noch meine abgeschlossenen Berufsausbildung und Studium irgendwie klein machen. Das waren ganz wichtige Momente in meinem Leben. Geschichten, die ich zu erzählen habe, aber mein Ja zu Jesus, oder besser gesagt, sein Ja zu mir, das toppt alles. Werte haben sich verändert, Prioritäten haben sich dadurch verschoben. Die Richtung meines Lebens hat sich verändert und auch die Sicht und die Einstellung und das Wissen um die Ewigkeit hat sich verändert. Saulus hatte eigentlich alles, was er braucht. Er hatte eine Top-Ausbildung, er hatte einen guten Job, er hatte ein bisschen Glauben, er hatte Leidenschaft, er hatte große Pläne, er war schlau, er hatte viel Energie, aber er war leider in die falsche Richtung unterwegs. Und ich wette, in dem Moment, in dem ihm das hier klar geworden ist, fand er das nicht nur toll. Ich schätze, er hat sich in dem Moment einfach nur erstmal elend gefühlt. Er hat sich geschämt. Er hatte plötzlich viel mehr Fragen als vorher, wo er viel mehr Antworten hatte. Er hatte bestimmt Kopfweh und er konnte nicht mehr sehen. Er war blind. Er hatte nicht mal Zeit, auf Facebook zu posten, bin jetzt erstmal blind. Mitleidsbekundung bitte nur über persönliche Nachrichten. Wahrscheinlich hat er sich total mies gefühlt, aber er hat gewusst, es ist richtig, was hier passiert. Es ist richtig. In diesem Teil der Geschichte, die das Leben von Saulus erzählt, erkennen wir, Veränderung ist möglich und Veränderung ist nötig. Er merkt, das Konzept von Gott, meine Gedanken über Jesus, die ich im Kopf hatte, stimmen gar nicht mit dem überein, wie Jesus wirklich ist. Er ist nicht nur ein Prophet, er ist nicht nur eine gute, höhere Macht, was auch immer. Er ist nicht nur eine Idee, er ist auch nicht nur ein Gentleman, er ist Realität. Er ist wirklich Retter und Erlöser und Herr. So real, dass er mich mit meiner eigenen Realität konfrontiert und mich deswegen nicht verurteilt. Niemals hat Saulus so klar gesehen wie in diesem Moment, als er blind war. Seine körperliche Blindheit hilft ihm zu einem geistlichen Durchblick. Und auf einmal war ihm klar, Jesus identifiziert sich so sehr mit seinen Nachfolgern, dass immer wenn ich die verlacht habe, immer wenn ich die verfolgt habe, immer wenn ich die ignoriert habe, immer wenn ich die verspottet habe, immer wenn ich die Augen über sie verdreht habe, ich damit automatisch und gleichzeitig Jesus ignoriert und verfolgt und die Augen über ihn verdreht habe. Und das ist der Moment, in dem das Evangelium zu einer guten Nachricht wird. Wenn wir erkennen, dass ich viel schuldiger bin, als ich je geglaubt habe, aber gleichzeitig in Jesus viel mehr geliebt bin, als ich jemals gehofft habe. Er merkt plötzlich, es war nötig, dass Jesus gelebt hat, um sich mit uns zu identifizieren. Es war nötig, dass Jesus gestorben ist, um in diesen 3 Stunden Dunkelheit, die wir uns in dem vorletzten Gottesdienst angeguckt haben, die Schuld der ganzen Welt auf sich zu nehmen und mit Gott zu versöhnen. Es war auch nötig, dass er auferstanden ist, um den letzten Feind, mit dem wir Menschen überhaupt nicht klarkommen, den wir nicht einordnen können. Ich habe heute Morgen die Nachricht bekommen, dass jemand, der ein bisschen älter ist als ich, ein ehemaliger Freund, verstorben ist am Wochenende. Den letzten Feind, mit dem wir nicht klarkommen, den Tod zu besiegen. Und plötzlich passt alles, was er wusste aus dem Alten Testament, aus dem Gesetz Gottes, passt plötzlich zusammen und fällt wie ein Puzzle und er kann das große Bild sehen. Und Jesus macht aus diesem Mann, der in diese Stadt gekommen war, um Menschen ins Gefängnis zu führen, einen, der in die Stadt geführt werden muss. Und der 3 Tage lang Zeit hat, sich mit seinen Fragen und seiner Vergangenheit und seiner Schuld auseinanderzusetzen. Und es gibt keine Möglichkeit und es gibt auch keinen Grund, vor dieser Auseinandersetzung wegzulaufen. Jesus lässt ihn nicht vor Damaskus auf dem Boden liegen, sondern er lässt ihn in die Stadt führen. Er sagt, steh auf, geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Das ist eine gute Nachricht für Saulus. Das ist Gnade. Ich habe mich gefragt, sind Krisen vielleicht doch viel größere Chancen, als wir sie immer sehen wollen? Vielleicht sogar, weil ein liebender Gott dahinter steckt? Jesus verurteilt Saulus nicht. Saulus bekommt nicht das, was er eigentlich verdient hat für sein Handeln. Weil der Jesus, den er aktiv verfolgt hat, auch das schon am Kreuz bezahlt hat, auf sich genommen hat, erledigt hat. Könnt ihr die Ironie in dieser Situation sehen? Das hält nur Gott selbst aus. Das muss Retter und Erlöser sein. Und dann begegnet Saulus noch jemandem, Hananias, einem gewöhnlichen Christen aus Damaskus, der bestimmt auch dachte, dass er sich verhört hat, als Jesus ihm sagt, geh mal diesen Saulus besuchen. Sag mal einem verfolgten Christen im Irak, geh zu dem Rebellenführer, leg ihm die Hand auf und bete für ihn. Diese Kategorie ist das hier. Und jeder, auch Hananias, konnte sich vorstellen, wie das hätte ausgehen können, was dieser Besuch bedeuten konnte. Nichts Gutes. Kann Gott sowas wollen? Kann er uns sowas zumuten? Ja, vielleicht, wenn er seine Größe zeigen will, wenn er die Größe seiner Liebe deutlich machen will, vielleicht. Hananias fehlen ganz entscheidende Infos über das, was mit Saulus passiert ist. Und deswegen sagt Jesus zu ihm, ich will dir was zeigen. Veränderung ist möglich, weil sie nötig ist. Geh zu ihm. Und dann kommt der dritte Teil der Geschichte, die das Leben von Saulus erzählt, nämlich die Geschichte von dem, zu dem er geworden ist. Ich kann mir vorstellen, und versucht euch das auch vorzustellen, mit schlotternden Knien wird Hananias sich in die gerade, nicht in die breite Straße, in die gerade Straße aufgemacht haben, in das Haus von Judas, und er findet einen betenden Saulus vor, der bestimmt auch nervös war, weil sein ganzes Leben ja in dem Modus abgelaufen ist, ich habe verfolgt, also werde ich jetzt verfolgt werden. Die alten Kategorien sind bestimmt hochgekommen. Jetzt geht es mir bestimmt an den Kragen. Ihm fehlen auch ganz entscheidende Infos darüber, was in der Zwischenzeit mit Hananias passiert ist. Saulus betet, und als Pharisäer hat Saulus auch vorher schon regelmäßig gebetet, 7-mal am Tag, aber jetzt betet er zum ersten Mal zu Jesus Christus. Er betet anders. Sein Gebet ist jetzt plötzlich Teil einer Kommunikation innerhalb einer Beziehung. Nicht nur vor dem Essen, nicht nur vor dem Schlafen, weil, weiß nicht, ob es hilft, aber es schadet vielleicht nicht. Irgendwas hat bisher gefehlt. Es gibt einen Unterschied zwischen Gebete sprechen und beten. Hananias kommt und sagt, Saulus, mein Bruder. Auch als Saulus noch blind ist und die Liebe, die Gott ihm durch Hananias zeigen will, noch nicht sehen kann, kann er sie schon spüren. Paulus wird zu einem Geliebten Gottes und Hananias tritt für ihn ein und er betet für ihn und Jesus zeigt seine Macht erneut und die Blindheit ist weg. Er erlöst Saulus aus seiner Finsternis. Er kann wieder sehen und mit diesem Wiedersehen können hat sich die Sichtweise komplett gedreht. Mit der Begegnung mit Jesus, die dreht Saulus einmal um und er geht mit der gleichen Konsequenz sofort wieder los, nur in eine andere Richtung. Saulus kann wieder sehen, er steht auf, er lässt sich taufen, er isst was, er kommt zu Kräften, er bleibt bei den Christen in der Stadt und er fängt an zu predigen. Und zwar für Jesus, und das hat dann die Verwirrung total komplett gemacht. Die er bis eben noch verfolgt hat, die werden sich gefragt haben, was sollen wir jetzt denn davon halten? Wie ist der denn drauf? Aber sie nehmen ihn auf in ihre Gemeinschaft. Und die, mit denen er bis eben noch verfolgt hat, die haben auch gedacht, wahrscheinlich, wie bist denn du jetzt drauf, Alter? Wir sind hierher gekommen, um zu vernichten. Und jetzt, die waren auch verwirrt. Fällt euch auf, so ab dem ersten Moment, in dem Saulus Jesus begegnet ist, wird er Teil einer christlichen Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Es gibt keine echte Bekehrung, ohne Teil einer Gemeinde zu werden. Umkehr bedeutet zum Leib Christi, so wird es bezeichnet, zur Kirche, zu seiner Familie. Es gibt verschiedene Bilder, die verwendet werden, hinzugefügt zu werden, selbst davon zu profitieren und andere profitieren zu lassen, dass wir dazu kommen. Und das ist der Grund, warum es Gottesdienst gibt. Das ist der Grund, warum es Treffen gibt. Das ist der Grund, warum wir mittendrin Kleingruppen für so wichtig halten. Sie sind eine riesige Chance, Menschen zu erleben und durch Menschen Gott zu erleben. Zu erleben, wie Gott ist, füreinander und für andere zu beten. Offen zu sein für neue Leute, für Saulusse. Verbindliche Gemeinschaft zu erleben und im Glauben zu wachsen. Christus zu lieben bedeutet, auch andere Christen zu lieben. Ich finde es manchmal leichter, Christus zu lieben, als andere Leute zu lieben. Aber es gehört zusammen. Und Christen zu lieben bedeutet, oder Menschen zu lieben, bedeutet auch Christus zu lieben. Und vielleicht auch abgelehnt zu werden. Oder vielleicht auch verfolgt oder nicht verstanden zu werden oder gehasst zu werden. Jesus hat genau ihn ausgewählt, Saulus aus Tarsus, weil er mit ihm und seinem Leben noch was vorhat. Und innerhalb von kurzer Zeit wird aus dem Verfolger Saulus der verfolgte Saulus, der Nachfolger, der zu seinem Glauben steht. Und an seiner Reaktion darauf haben alle deutlich erkannt, der meint es wirklich ernst. Der scheint die Wahrheit verstanden zu haben. Vielleicht findest du es manchmal schwierig zu glauben. Ich auch. Vielleicht wünschst du dir auch, glauben zu können. Vielleicht fasziniert dich irgendwas an dem Glauben von anderen. Fest steht, Jesus will auch mit deinem Leben eine Geschichte schreiben. Saulus hat Jerusalem verlassen, um Christen zu verfolgen. Er kommt zurück, wird verfolgt und wird peinlicherweise an einem Korb an der Stadtmauer runtergelassen, um zu fliehen. Was ist dadurch passiert? Die Gemeinde ist gewachsen und sie ist stärker geworden. Durch den Zusammenhalt und weil Menschen, die das beobachtet haben, sich gefragt haben, warum halten die an Jesus fest, obwohl sie für ihn leiden müssen? Wisst ihr, was das Schöne am Evangelium ist? Nichts und niemand kann es aufhalten. Es ist eine Kraft Gottes, die hier am Wirken ist. Und das ist eine ganz wichtige Info. Egal, was du bisher über Glauben, über Jesus, über Bekehrung denkst. Und für den Rest seines Lebens hat Saulus nichts anderes mehr gemacht. Er ist als Paulus unterwegs gewesen, als größter Verkündiger der guten Nachricht davon, dass es nicht darum geht, Regeln einzuhalten. Das hat er sein ganzes Leben gemacht. Es geht nicht darum, Regeln einzuhalten. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Das hat er sein ganzes Leben versucht. Es geht nicht darum, alles so gut wie möglich zu machen. Das hat er versucht. Nicht darum, alles zu schaffen. Das hat er versucht. Es geht um Vertrauen. Und das ist das dritte und letzte Veränderung, ist nämlich persönlich. Und das nennt die Bibel Gnade. Gottes Geschenk an uns, was ihn alles gekostet hat, nämlich sein Leben. Und es gibt diesen Unterschied zwischen das zu wissen und das zu erfahren und zu erleben. Was hat diese Veränderung, diese echte Begegnung mit Jesus in seinem Leben ausgemacht? Es war nicht das Licht, es war nicht die Stimme, es war nicht die Blindheit, es war nicht die Erfahrung, es war nicht das Gefühl, es war nicht mal seine Taufe eigentlich. Das alles ist möglich, auch ohne Jesus wirklich zu begegnen. Es ist die dauerhafte Veränderung durch das alles, die von anderen Menschen bemerkt wurde. Das ist die Auswirkung des wichtigsten Ereignisses in unserem Leben. Das sind die Geschichten, die Jesus mit uns nicht im Konjunktiv, nicht in der Möglichkeitsform schreibt. Die Veränderung von Saulus war so effektiv und glaubwürdig, weil er bis an sein Lebensende nichts anderes mehr gemacht hat. Und teilweise hat er heftig dafür gelitten, wie sein Herr und Retter Jesus auch. Und in einem Brief an eine Gemeinde hat er geschrieben, und trotzdem erachte ich alles andere als Müll. Mein Glaube ist mir das Wichtigste. Eine Begegnung mit Jesus, dem Sohn Gottes, verändert alles. Sie ist möglich, sie ist nötig und sie ist persönlich. Das ist eine Geschichte, die Jesus mit deinem Leben schreiben will.